Beim Schreiben des Vortrags stellte ich überrascht fest, dass Freud den Begriff Urszene vor genau 100 Jahren mit der Veröffentlichung des Wolfmanns bekannt machte. Und wie Gerhard Dahl feststellte, taucht das Wort Urszene in Freuds gesammelten Werken ausschließlich in dieser Schrift auf. Zweimal erwähnte er den Begriff gegenüber Flies. Zu dieser Zeit bedeutet er jedoch noch eine reale Verführungsszene. Ein Jahr später rückt Freud aber von der Verführungstheorie ab und greift erst 1914 wieder auf das Wort zurück. Das wird den meisten bekannt sein, also dass Freud ja zu Beginn die Erzählungen seiner Patientinnen für bare Münze hielt und dann eben erst 1897 seine Meinung geändert hat und eben dann mehr und mehr davon ausging, dass es da zum Teil oder zum großen Teil also sich um Fantasien handelt. In der Traumdeutung schildert Freud ein prägendes Kindheitserlebnis, wo er im Schlafzimmer seiner Eltern in ihrer Gegenwart urinierte und seinen Vater zur erbosten Prophezeiung veranlasste, aus diesem Buben wird nichts werden. Diesem Ereignis, so vermuten manche Kommentatoren, ist wohl eine Urszene vorangegangen. Zitat Freud: Es muss eine furchtbare Kränkung für meinen Ehrgeiz gewesen sein. Denn Anspielungen an diese Szene kehren immer in meinen Träumen wieder und sind regelmäßig mit Aufzählung meiner Leistungen und Erfolge verknüpft. Als wollte ich sagen, siehst du, ich bin doch etwas geworden. Ich möchte Ihnen in meinen Ausführungen den Bedeutungswandel des Begriffs Urszene von der tatsächlichen Beobachtung über das Fantasieren einer Urszene bis hin zum Konzept der Urszene als strukturbildender Prototyp für Wachstum generierende Verbindungen nahebringen. Im Wolfsmann, Freuds faszinierender Darstellung seiner längsten bekannten psychoanalytischen Behandlung mit dem Titel »Aus der Geschichte einer infantilen Neurose«, wird die Analyse des 23-jährigen Sergei Bankejew erzählt, der als unheilbar galt. Wer die Fallgeschichte gelesen hat, wird sich an die vom Patienten selbst gefertigte Zeichnung erinnern, die den bekannten Wolfstraum illustriert. Diese Zeichnung hat der Patient aber erst später verfertigt. Im Original ist es nur eine einfache Skizze, das werden die meisten kennen. Ich lese den Traum. Ich habe geträumt, dass es Nacht ist und ich in meinem Bett liege. Mein Bett stand mit dem Fußende gegen das Fenster. Vor dem Fenster befand sich eine Reihe alter Nussbäume. Ich weiß, es war Winter, als ich träumte, und Nachtzeit. Plötzlich geht das Fenster von selbst auf und ich sehe mit großem Schrecken, dass auf dem großen Nussbaum vor dem Fenster ein paar weiße Wölfe sitzen. Es waren 6 oder 7 Stück. Die Wölfe waren ganz weiß und sahen eher aus wie Füchse oder Schäferhunde. Denn sie hatten große Schwänze wie Füchse und ihre Ohren waren aufgestellt wie bei den Hunden, wenn sie auf etwas passen. Unter großer Angst, offenbar von den Wölfen aufgefressen zu werden, schrie ich auf und erwachte. Aus der Traumerzählung, die von einem nachhaltigen Wirklichkeitsgefühl begleitet war, konstruierte Freud schrittweise das frühe Miterleben einer Urszene. Der Patient habe mit 1,5 Jahren seine Eltern bei einem Coitus a tergo beobachtet. Die enorme Angst des Kindes führte er auf die Abweisung des Wunsches zurück, vom Vater von hinten penetriert zu werden. Erst nachträglich, im Alter von 4 Jahren, als die Sexualentwicklung des Kindes die Szene reaktivieren konnte, vermutlich auch durch Kastrationsdrohungen der Gouvernante und sexuelle Handlungen mit der Schwester, wurde das Erlebnis pathogen. Diese Falldarstellung raubt einem schier den Atem, wenn detailreich Zusammenhänge zwischen biografischen Ereignissen wie Krankheiten und deren Behandlungsmethoden sowie subjektiven Deutungen nachvollzogen werden. Die Analyse enthüllt, dass die Glückshaube, mit der der adelige Russe geboren wurde, also wenn die Eihaut noch dran ist, für ihn der Schleier ist, der ihn vor der Welt und ihm die Welt verhüllte. Sein Symptom, also Durchfälle, Verstopfungen und Darmschmerzen in der Kindheit, lässt ihn in den Mutterschoß zurückkehren. Zitat: Wenn der Geburtsschleier zerreißt, so erblickt er die Welt und wird wiedergeboren. Der Stuhlgang ist das Kind, als welches er zum zweiten Mal zu einem glücklicheren Leben geboren wird. Zitat Ende. Denn seine, laut Freud, erotisierten Darmstörungen machen Einläufe notwendig, wobei das Klisma, oder Klistier, den Begattungsakt wiederhole, als dessen Frucht das Kotkind, also er, geboren werde. Zitat: Nur wenn er sich dem Weib substituieren, die Mutter ersetzen darf, um sich vom Vater befriedigen zu lassen und ihm ein Kind zu gebären, dann ist seine Krankheit von ihm gewichen. Das Zerreißen des Schleiers ist analog dem Öffnen der Augen im Traum, dem Aufgehen der Fenster. Die Urszene ist zur Heilbedingung umgebildet worden. Er wünscht sich in den Mutterleib zurück, nicht um dann einfach wiedergeboren zu werden, sondern um dort beim Koitus vom Vater getroffen zu werden, von ihm die Befriedigung zu bekommen, ihm ein Kind zu gebären. Zitat Ende. Die Wiedergeburtsfantasie interpretiert Freud als einen Euphemismus für die Fantasie des inzestuösen Verkehrs mit der Mutter und somit als Abkömmling der Urszene. Er räumt auch den Beitrag der phylogenetischen Erbschaft, also der Urfantasien, haben wir ja gestern und heute wieder gehört, sowie die Rolle, die die Beobachtung eines Tierkoitus für die Urszenenfantasien gespielt haben kann, ein. Nehmen wir als unwidersprochene Voraussetzung an, dass eine solche Urszene technisch richtig entwickelt worden sei, sagt Freud, dass sie unerlässlich sei, zusammenfassenden Lösung aller Rätsel, welche uns die Symptomatik der Kindheitserkrankung aufgibt, dass alle Wirkungen von ihr ausstrahlen, wie alle Fäden der Analyse zu ihr hingeführt haben, so ist es mit Rücksicht auf ihren Inhalt unmöglich, dass sie etwas anderes sei als die Reproduktion einer vom Kind erlebten Realität. Zitat Ende. Das Konzept der Urszene taucht, wie schon festgestellt, zwar nur in einem von Freuds gesammelten Werken explizit auf, hat aber Freud sowohl davor als auch danach implizit beschäftigt. Kaum einem psychoanalytischen Gedankenkonstrukt wurde mehr Aufmerksamkeit gewidmet, hält Aaron Esman 1973 fest. Seine Abhandlung über die Entwicklung des Konzepts, auf die oft Bezug genommen wird, möchte ich kurz zusammenfassen, bevor ich mich im zweiten Teil meines Vortrags mit dessen Bedeutungswandel in der kleinianischen Schule beschäftigen werde. In Freuds Sichtweise kann die Beobachtung von elterlichem Geschlechtsverkehr traumatisch sein und bewirkt intensive sexuelle Erregung, die in Angst verwandelt wird. Das Kind identifiziert sich mit einem der Beteiligten an der Urszene und fasst den Akt als sadistisch auf, was Auswirkungen auf seine sexuellen Fantasien und wahrscheinlich auf seine Erwachsenensexualität hat. Auch wenn ein Kind nicht Zeuge einer Urszene ist, wird es Fantasien darüber entwickeln. Diese sind durch vererbte phylogenetische Einflüsse bedingt und haben intrapsychisch dieselbe Wirkung wie Beobachtungen. Manche dieser Statements kann man nach einem Literaturüberblick etwas relativieren, da nämlich jede Form der Psychopathologie da und dort ursächlich dem Ausgesetztsein der Urszene zugeschrieben werde, also Manie, Depression, Paranoia, Hebephrenie, Phobie, Hysterie, Zwangsneurose, Charakterstörung, Lernstörungen, Asthma, Kopfschmerz, Delinquenz, ortet Esman eine Theorie, also 1973 war das, die alles und nichts erklärt. Aus seiner umfangreichen Literaturstudie, die außer der Psychoanalyse Anthropologie und Verhaltenswissenschaften einschließt, zieht er folgende Schlüsse. Der Inhalt der Urszene ist ein universelles Element im geistigen Leben postödipaler Menschen. Es gibt keinen Hinweis, dass die Beobachtung von elterlichem Geschlechtsverkehr per se traumatisch für das Kind ist. Jedenfalls kann ihr keine spezifische pathologische Formation zugeschrieben werden. Die sadistische Auffassung der Urszene, die als unausweichlich angenommen wird, scheint weitgehend von anderen Elementen des elterlichen Verhaltens bestimmt, insbesondere vom Ausmaß offener, gewalttätiger Aggression, die das zeigen. Die Reaktion des Kindes auf solche Beobachtungen wird hauptsächlich von der kulturellen Einbettung abhängen. Die Ich-Ressourcen, vor allem die kognitiven Fähigkeiten, spielen eine große Rolle bezüglich der Auswirkung von Fantasien und Affekten, die durch Urszenenerlebnisse ausgelöst werden. Natürlich auch das Alter des Kindes, die Umstände, die Reaktion der Eltern auf die Beobachtung und so weiter. Obwohl zu diesem Zeitpunkt 2 für dieses Thema relevante Artikel schon veröffentlicht waren, fanden sie in Essmanns Arbeit erstaunlicherweise keine Erwähnung. Maßen sie doch der Urszene, ob real oder fantasiert, eine strukturbildende Bedeutung bei. Roger Manikur, ein angesehener und äußerst kreativer britischer Analytiker, der in den 20er Jahren auch bei Freud in Analyse war, veröffentlichte im International Journal 2 kurze, aber aussagekräftige Artikel: Cognitive Development 1968 und The Aim of Analysis 1971. Bezugnehmend auf die Arbeiten von Bion, Melzer und seinem Doktorvater, den Wiener Philosophen Moritz Schlick, macht er nachvollziehbar, wie sich die Denkfähigkeit in den ersten Lebensmonaten ausgehend von körperlichen Austauschprozessen und damit einhergehenden unbewussten Fantasien entwickelt und welche Rolle die Urszene dabei spielt. PatientInnen leiden nämlich an unbewussten Missverständnissen und Täuschungen, insbesondere was die sexuelle Sphäre betrifft. Der Mensch sei jedoch darauf ausgerichtet, die Wahrheit über die Urszene zu entdecken. Hindernisse auf dem Weg dorthin seien vor allem emotionale. Mit Bion meint Manikur, dass es eine angeborene Präkonzeption braucht, die eine Realisierung erfährt, um ein Konzept zu bilden. Als erste angeborene Präkonzeption wird die einer Brust oder Brustwarze angenommen. Mit der Zeit bilden sich 2 Klassen, die gute, befriedigende und die böse, frustrierende Brust heraus. Hand in Hand mit der Entwicklung eines Konzepts der Brustwarze entsteht eine Ahnung, eine unbewusste Vorstellung von etwas, das aufnimmt, empfängt. Das wäre ein Mund. Diese angeborenen Präkonzeptionen ziehen andere angeborene Präkonzeptionen wie guter, böser Penis nach sich. Das Mundpräkonzept differenziert sich in ein Mund- und Vagina-Präkonzept. PatientInnen, die diese Differenzierungen zwischen Vagina, Mund, Anus sowie Penis und Brustwarze in den ersten Lebensmonaten nicht erreicht haben, können sie unter glücklichen Umständen in einer Analyse vor allem mit Hilfe von Träumen nachholen. Manikur nimmt an, dass ein Baby bis zum Alter von 6 Monaten eine vorbewusste Ahnung von den wesentlichen Tatsachen des Lebens haben sollte, besonders was die Beziehung zwischen den Eltern und in Folge, wie Rivalenbabys gemacht werden, anbelangt. Verzerrte Konzepte im Dienste der Vermeidung des Ödipus-Komplexes können aber in Teilen der Persönlichkeit bei jedem Individuum weiter bestehen, denn niemand erreicht absolute kognitive Normalität. Also kann man bei Freud zu 2 Prinzipien des psychischen Geschehens nachlesen. Wichtig ist ihm, dass der Erkenntnisprozess 3 Stufen durchlaufen muss, von den konkreten über die ikonischen, also der symbolischen Gleichsetzung entsprechenden, zu den symbolischen Formen der psychischen Repräsentation. Andernfalls wird das Erkennen durch ein Missverständnis ersetzt. Der elterliche Geschlechtsverkehr kann zum Beispiel mit einem mörderischen Angriff verwechselt werden. Weiters verweist er auf Donald Meltzer, der herleitet, wie ein frustriertes Baby die Brust mit den eigenen Pobacken und daher sich mit der Mutter identifiziert. Im Sinne einer neidischen, projektiven Identifizierung käme es zu einer analen, masturbatorischen Betätigung mit dem Wunsch, zur Nahrungsquelle vorzudringen. Claudia Frank hebt in ihrer Zusammenfassung von Money Curls Theorie den Begriff Orientierung hervor. Zitat: Normalerweise hebe sich die Brust bzw. die Brustwarze für das Neugeborene aus seinen verschiedenen sensorischen Empfindungen als erstes Heim und damit Basis heraus. Davon leitet sich dann die Orientierung zur Mutter als ganzer Person ab. Diese Orientierung könne aber auf verschiedenen Wegen leicht verloren gehen. Durch totale projektive Identifizierung mit der Brust, aufgrund von Neid oder Flucht vor einer verfolgenden Außenwelt, durch Orientierung an einer falschen, weil unbrauchbaren Basis oder wenn eine Konfusion der Basis mit Teilen seines eigenen Körpers vorliegt. Das Ziel einer Analyse sei, die drei Grundtatsachen des Lebens anzuerkennen, schrieb Money Curl 1968. Die großartige Brust, die kreative Vereinigung von Vater und Mutter in der Urszene und die Unausweichlichkeit des Todes, also die Zeitlichkeit. Also es geht um Geschlechterdifferenz und Generationendifferenz besonders. Dabei lehnt er sich an Freuds Urfantasien an, haben wir heute auch schon gehört, Kastration, Verführung, Urszene, Mutterleib. Diese Facts of Life anzuerkennen, hieße tolerieren, dass man nicht aus sich selbst heraus etwas Neues schaffen kann, sondern dafür jemanden oder etwas Zweites braucht. Erst die Toleranz der frühen Abhängigkeit kann jemanden befähigen, mit sich allein zu sein. Da gibt es auch von Winnicott einen schönen Artikel. Die Akzeptanz der Sterblichkeit und der Zeitlichkeit, dass Dinge und Zustände also nicht für immer bestehen, erlaubt die Dankbarkeit für den Augenblick und das Loslassen von Menschen und Gegebenheiten. Wilfred Bion hat die ersten zwei Grundtatsachen auf eine abstraktere Ebene gehoben und miteinander verbunden. Ron Britton hat dieser Verbindung eine wesentliche Funktion für die Psyche zugeschrieben. Ich möchte Ihnen Bions Container-Content-Modell als Prototyp wachstumgenerierender Verbindungen und seinen Wert für die Psychoanalyse erläutern. Aus der Begegnung von Zweien entsteht etwas Drittes und die Begegnung funktioniert in Form von Eindringen, Aufnehmen. Die Brustwarze wird vom Mund aufgenommen. Das Baby hat eine Präkonzeption von der Brust. Nicht nur kommen Brustwarze und Mund zusammen, sondern auch eine Präkonzeption kommt mit einer Erfahrung zusammen und daraus entsteht etwas Drittes, ein Konzept. Mit der Milch wird nicht nur Nahrung aufgenommen, sondern auch die Erfahrung von Befriedigung, von Verstandenwerden, von Containment, wie Bion es nannte. Das Baby verinnerlicht mit der guten Nahrung und den Erfahrungen des Befriedigtwerdens nicht nur ein gutes Objekt, sondern auch die Funktion des Aufnehmens und Verstehens, des Denkens und kann in Bions Worten einen Denkapparat entwickeln. Im Unterschied oder auch in Weiterentwicklung von Melanie Klein beschäftigt sich Bion nicht mit den Partialobjekten, sondern mit deren Funktion. Im Speziellen mit der verbindenden Funktion von Brust und Penis, also zwischen zwei Objekten. In Attacks on Linking beschreibt er die destruktive Qualität der paranoid-schizoiden Phase, wo diese verbindenden Funktionen angegriffen und zerstört werden. Also auch die Fähigkeit, neugierig zu sein und Weiterentwicklung zuzulassen. Die Bereitschaft des mütterlichen Objekts, normale projektive Identifizierung zuzulassen, Empfänglichkeit, Aufnahmebereitschaft für die Nöte und Bedürfnisse des Kindes, ermöglicht eben das Herstellen von Verbindungen. Money Curl stellt in seinem Aufsatz The Aims of Psychoanalysis heraus, dass die Erinnerung an eine gute Brustwarze-Mund-Beziehung die Anerkennung der Penis-Vagina-Verbindung, also des elterlichen Geschlechtsverkehrs, als höchst kreativen Akt befördert. Die Etablierung eines guten inneren Objektes mildert folglich die Eifersucht in der Urszene. im 1989 herausgegebenen Sammelband The Oedipus Complex Today zeichnet sich Ron Brittons viel zitierter Aufsatz The Missing Link durch besondere Klarheit in Bezug auf die strukturierende Bedeutung der Urszene aus. Die Anerkennung der elterlichen Beziehung vereint die Welt des Kindes mit der der Eltern, in der eben verschiedene Beziehungen existieren können. Das Schließen des ödipalen Dreiecks durch die Anerkennung der Verbindung zwischen den Eltern, also zwischen den Eltern eben, stellt eine Begrenzung für die innere Welt dar und schafft den triangulären Raum. Man kann sowohl, eben die Frau Liebersorger hat das eh auch schon erläutert, man kann sowohl Teilnehmerin sein und beobachtet werden, als auch Beobachterin sein, was die Voraussetzung für die Befähigung, eine dritte Position einzunehmen, bedeutet. Michael Feldman leitet aus der Anerkennung des elterlichen Geschlechtsverkehrs als kreativen Akt auch die Fähigkeit ab, Gedanken und Vorstellungen miteinander interagieren zu lassen. Also einen Prozess, den er inneren Geschlechtsverkehr nennt. Zuzulassen. Jedes Verstehen sei also von der Identifizierung mit einem kreativen Paar abhängig. Zitat: Wenn die mit der Fantasie vom ödipalen Paar verbundenen Ängste zu groß sind, wird die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen einzelnen psychischen Elementen zu knüpfen, entsprechend beeinträchtigt sein. Dieser Prozess scheint grundlegend von der Fantasie abhängig zu sein, die mit der Vereinigung von Mund- und Brustwarze oder Penis und Vagina verbunden ist. Zitat Ende. Oder, um mit Donald Meltzer zu sprechen, Thinking is modeled on sexual intercourse. Claudia Frank versteht dies als Prinzip von Generativität. Zitat: Die Konzeption eines Kindes stellt das Grundmodell für das komplexe Zusammenspiel aktiver Elemente und kontingenter Faktoren in gelungenen Transformationsprozessen dar. Dass die Art, wie die Urszene als inneres Bild repräsentiert ist, als Gradmesser für psychische Reife im Sinne von Symbolisierungsfähigkeit verstanden werden kann, findet in den behandelten Arbeiten zum Thema Übereinstimmung. Hannah Siegel weist darauf hin, dass in Melanie Kleins Verständnis die Figur der vereinigten sexuellen Eltern zum Teil eine Verleugnung des elterlichen Geschlechtsverkehrs darstellt. Also da stellt man sich eben so ein Monster vor. Die monströse Gestalt resultiere aus der Projektion der Feindseligkeit, die das Kind diesem Geschlechtsverkehr gegenüber empfindet und werde deshalb bedrohlich. Diese Bilder würden der paranoid-schizoiden Position und die Identifizierung mit beiden Elternteilen und Anerkennung eines kreativen Akts der depressiven Position entsprechen. Wie Lewis Aron aber präzisiert, ist die Illusion der Omnipotenz und der bisexuellen Vollkommenheit nicht etwas, was überwunden oder aufgegeben, sondern eher in differenziertere Positionen integriert werden soll. Die Fantasie von der bisexuellen Vollkommenheit spiele nämlich eine fundamentale und konstruktive Rolle für die Denk- und Symbolisierungsfähigkeit sowie für die Kreativität. Erst im ödipalen Stadium ist ein Kind imstande, zwischen einer beobachtenden Position außerhalb einer Zweierbeziehung und einer von jemand Drittem Beobachteten in einer Zweierbeziehung zu oszillieren. Diese oszillierende Funktion zwischen Beobachtung und Teilnahme ist Grundvoraussetzung für eine analytische Beziehung. Die Oszillierungsfunktion würde auch dem Vermögen entsprechen, zwei widersprüchliche Ideen im Kopf zu halten, das Entweder-Oder wie auch das Sowohl-als-auch-Denken zu würdigen, Identität und Vielfalt Raum zu geben. Die schon erwähnte Hannah Siegel hat zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten der Urszene zwei allgemein bekannte Narrative aus der Mythologie herangezogen. In Disillusionment, The Story of Adam and Eve and That of Lucifer, stellt sie diese zwei Schicksale nebeneinander. Der Verzehr der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bringt das Gewahrsein von Schuld und Scham mit sich, was zum Verlust des Paradieses führt. Es bedeutet auch die Entdeckung der elterlichen Sexualität, der Ambivalenz und des Todes. Nicht nur der Zorn, der von Trennungserfahrungen, Hunger, Vernachlässigung ausgelöst wird, lässt uns das Paradies verlassen. Auch der mächtige Wisstrieb oder Erkenntnisdrang führt dazu. Der Wunsch zu wissen kann sich in seinen destruktiven Aspekten in Allwissenheit, Omnipotenz, Destruktivität verwandeln. Das wäre das Luzifer-Schicksal. Adam und Eva-Schicksal hingegen würde bedeuten, sich und die Realität kennenlernen zu wollen, zu akzeptieren, dass man ein normales Leben lebt, das einmal enden muss. Im Sinne von, im Schweiße eures Angesichts sollst du dein Brot essen und unter Schmerzen Kinder gebären. Der Sündenfall als Urszene kann also neurotisch oder pervers bzw. psychotisch gedeutet werden. Ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, wie die Urszene und deren Verarbeitungsweisen als Schlüsselkonzept für das Verständnis des Ödipus-Komplexes dient. Danke.